aus therapeutischer Perspektive kann man sagen, Menschen haben eine Idealfigur, in der sie sich entwickeln. Als kleines Kind leben sie in einer traumhaften Welt, machen sich überhaupt noch keine Gedanken. Die Pubertät eben als ein Zeitpunkt, in dem viele Menschen schon erstmal anorektisch werden, ist ja eine Situation, in der plötzlich eine Bewusstheit auftaucht, eine Distanz zum eigenen Erleben auftaucht. Und diese träumerische Sicherheit, mit der die Menschen oder die Kinder, muss man sagen, vorher im Leben stehen, erstmal verloren geht. Das ist eine starke Verunsicherungsphase.
Eckhard Rödiger ist Psychotherapeut. Sein Spezialgebiet, die Essstörungen, Anorexie und Bulimie. Anorexie ist die Krankheit, die man landläufig als Magersucht bezeichnet. Bulimie die Essbrechsucht. Beide Krankheiten kommen meist in der Pubertät zum Ausbruch.
In der Pubertät ist die gesunde Figur, dass Menschen anfangen, eine Idee zu bekommen, was sie selber wollen, was ihrs ist, mit was sie sich verbinden wollen. Und wenn dann sich solche Phantome wie in der Anorexie reinsetzen, wo es dann nur um so abgehobene, entmenschlichte Ideale von Leistung, dünn sein, ne? Das hat fast religiöse Qualität. Und das wird wie ein goldenes Kalb, werden dann irgendwelche abstrakten Ideale verfolgt, da wo die eine von innen heraus gestützte Identität entwickeln sollten. Ich in mir, in meinem Leib, in meinem Körper, ich mache was in der Welt. Das ist die gesunde Figur. Und die kommen gar nicht richtig in sich an. Die werden in dem Moment, wo sie eigentlich in der Pubertät sich individuell ergreifen müssten, werden die wie rausgelockt in so eine Phantomwertewelt, verbinden sich mit der und sind draußen.
Bewusst wird die Magersucht den Kranken nicht plötzlich, sondern in einem schleichenden Prozess.
Die ersten Hinweise von der Umwelt kommen ja relativ früh. Also nach dieser ersten Phase, oh, hast du eine tolle Figur, kommt ja relativ schnell, sag mal, nun ist aber ein bisschen zu viel, jetzt musst du auch mal wieder ein bisschen zunehmen. Also schon nach 1-2 Jahren kommen die ersten Korrekturen, nur die erreichen die Menschen nicht. Durch dieses abgehobene, sich mit irgendeinem abstrakten Ideal verbinden, erheben sich die Anorexie-Patienten ja über den gemeinen Menschen, der verfressen, dumpf, triebhaft sich da vollfrisst. Die verachten ja den normalen Menschen und haben so eine illusionäre Vorstellung, was Besseres zu sein. Und deswegen läuft die Kritik ins Leere. Na klar, dieser Dickwanz, der muss natürlich sagen, ich bin zu dünn. Ach, der ist ja nur viel zu schwach. Wenn der meine Disziplin hätte, dann könnte der ja auch so sein. Und der würde sich viel besser fühlen. Aber das ist einfach illusionär verzerrt.
Alle, Familie, Lehrer, Ärzte, Therapeuten, beobachten, wie der oder meist die Magersüchtige sich selbst zerstört. Doch diese lebt weiterhin in ihrer verschobenen Selbstwahrnehmung.
Das ist ein völliges Abheben aus der Verbindung mit anderen Menschen. Der Anorexie-Patient hat keine Verbindung mehr zu anderen. Der ist völlig in sich, in seinem Erleben eingesperrt, hat höchstens noch vielleicht konkurrierende Kontakte zu anderen Anorexie-Patienten. Und das ist die Hölle, wenn Sie als Therapeut mit Anorexie-Patienten zu tun haben. Die neiden sich jedes Gramm. Die füttern die anderen. Das ist ja das Verrückte. Die Anorexie-Patienten bekochen und verfüttern an andere, ohne selber was zu essen. Und wenn sie auf einer Station mit Anorexie-Patienten sind, die beneiden sich um jedes Gramm, was der andere weniger hat. Das ist ein völlig paradoxes Wettrennen in die falsche Richtung. Aber die sind völlig vereinsamt. Anorexie-Patienten sind zutiefst einsam. Die leben nicht mehr mit anderen Menschen. Die leben in einer autistischen Kalorien-Dünnsein-Wahnwelt.
Und das hat noch eine andere Auswirkung.
Die Anorexie-Patienten sind in dem Sinne, das ist jetzt auch ein hartes Wort, aber als Therapeut darf man ja manchmal auch drastische Worte benutzen, die sind ja auf eine unglaubliche Weise selbstzentriert und egoistisch. Die sind nicht sozial, die sind unsozial. Die können gar keine Beziehungen eingehen. Die bilden kein Team. Die sind allein, die ziehen ihr Ding durch. Das ist tragisch. Die sind in einem inneren Gefängnis. Und deswegen ist auch die Therapie mit den Menschen in der Therapiestation am Anfang sehr, sehr mühsam, weil die gar keine Gruppe bilden. Da läuft seelisch nichts miteinander. Sie haben da lauter so kleine anorektische hölzerne Bengele und versuchen mit denen irgendwie eine Gruppenatmosphäre zu schaffen.
Was die Ursachen der Magersucht betrifft, so sind die Forschungsergebnisse eher unbefriedigend. Familiäre und genetische Faktoren spielen mit Sicherheit eine Rolle. Nicht anders ist es mit der Bulimie, die der Magersucht eng verwandt ist, mit der Essbrechsucht.
10% der Anorexie-Patienten kippen rüber in eine Bulimie, sodass man nicht von einem eigenen Krankheitsbild spricht. Gerade die Bulimie ist eine spannende Krankheit, weil sie ja wie zwei Gegenbilder verbindet. Sie haben einerseits die anorektische Seite, in der die Patienten mit einem hohen Kontrollbedürfnis im Grunde völlig überformt und kopfig ihre Lebensprozesse versuchen, von außen zu regulieren. Also ganz, als ob man mit einem Plan eine fremde Person bestimmt über den Menschen. Und in der Bulimie passiert das genaue Gegenteil. Wie von innen heraus überflutet sie Gier, Verlangen. Es ist die Triebseite schlechthin. Und das ist das absolute Gegenbild zu diesem extremen Kontrollimpuls. Haben Sie in der Bulimie eine entzügelte Leidenschaftlichkeit, die dann natürlich die Gegenseite wieder auf den Plan ruft und sagt, oh Gott, du Monster, was hast du da in dich reingestopft? Brich es sofort raus. Also die Bulimie zeigt ganz deutlich, dass es eigentlich um eine Mitte geht, die die Patienten nicht haben.
Hungern und Fressen, das sind die beiden paradoxen Seiten ein und derselben Krankheit.
Aber als Therapeut würde ich immer sagen, die Anorexie-Seite ist dieser Diktator, der sagt, du darfst nicht. Und die Bulimie-Seite ist das gierige, ungezügelte Fressen, Fressen, Fressen. Und die Patienten müssen diese Mitte dazwischen erkämpfen. Die müssen ja lernen zu sagen, okay, ich esse jetzt was, aber ich lasse mich nicht in den Sog der Gier reinziehen. Und auf der anderen Seite, wenn der innere Terror der Ideale, der abstrakten, unmenschlichen, übermenschlichen Werte auftaucht, müssen die auch sagen, hey, das ist ein völlig überzogener, abstrakter Terror, den du mir da auferlegen willst und ich esse jetzt ein bisschen was. Und ich esse eben ein bisschen was, ich esse eine Kugel Eis und nicht 10. Und das ist die Herausforderung, diese Mitte zu finden. Und das ist das, was man auch in der Therapie nachher die schwierige Arbeit ist, dass die Menschen sich wirklich auf Leben, Umgebung, andere Menschen, Natur einlassen.
An Therapien für Menschen mit Magersucht oder Essbrechsucht fehlt es nicht. Man kann sie grundsätzlich in zwei Gruppen aufteilen, in die verhaltenstherapeutisch und die tiefenpsychologisch orientierten Therapien. Doch die jeweils richtige zu finden, ist nicht leicht.
So muss ich ehrlicherweise sagen, dass die Anorexie eins der Krankheitsbilder ist, die für uns Therapeuten im Grunde genommen eine dauernde Demütigung darstellt. Weil die Verläufe sind äußerst schwierig. Es gibt keine Therapie, die wirklich sagen kann, wir wissen, wie es geht. Es gibt ja auch völlig unterschiedliche Modelle. Es gibt ein paar Elemente, die mir Anorexie-Patienten selbst als wichtig gesagt haben. Und das ist so für mich meine innere Richtschnur. Wenn Anorexie-Patienten es schaffen, sich wirklich einzulassen, und das kann ein Kind sein, das kann ein Partner sein, das kann ein Therapeut oder ein anderer therapeutischer Mitarbeiter sein. Es sind bei uns in der Klinik oft die Diätberaterinnen gewesen, die die engste Beziehung zu den Anorexie-Patientinnen hatten oder auch meine Krankenschwester. Also wenn die irgendwo sich erwärmen, ich benutze das Wort jetzt nochmal, weil das für mich ein Schlüssel ist. Es geht um Wärme. Anorexie ist eine kalte Erkrankung und die Wärme ist das, was die brauchen, was die heilt. In konkreter und auch in übertragener Weise. Wenn die Patienten sich auch berührbar machen, das ist nämlich der nächste Punkt. Fragen Sie mal eine Anorexie-Patientin, wie die sich fühlt, wenn sie massiert wird. Das ist für die schlimmer als ausgepeitscht werden. Die wollen nicht berührt werden. Die wollen den Körper gar nicht wahrnehmen. Also immer dann, wenn sich Anorexie-Patienten berühren lassen, sich einlassen, sich zeigen, sich anvertrauen, aufeinander, an einen Menschen, an einen Therapeuten, geht es in die richtige Richtung.
Eine Patientin erzählte Eckhard Rödiger von einer Gruppentherapie in einer Klinik. Dort gab es ein Floß, um das man kämpfen und von dem man sich gegenseitig runterstoßen musste.
Und das hat die gesagt, das war für mich der Schlüssel. Ich habe plötzlich kapiert, ich muss mich behaupten. Ich muss kämpfen. Und das kann ich auch nur, wenn ich eine gewisse Kraft habe. Wenn ich körperlich zu schwach bin, kann ich mich nicht behaupten. Und das ist eine ganz physisch-körperliche Behauptung. Die Anorexie-Patientin wird gerne ein intellektuelles Wortgefecht führen. Das können die gut. Aber sich körperlich, physisch behaupten, das ist für die was Neues. Also da kann man sehen, weg vom Kopf, weg von der Intellektualität, weg vom abstrakten, kalten Gedanken hin zu Prozessen des Mitfühlens, des Sich-Einlassens, des Sich-Berührens, des Sich-bis-ins-körperliche-Kämpfen. Nicht 3000 Meter rennen, sondern mit jemandem rangeln. Sich gegenseitig anfassen, sich gegenseitig schubsen. Also jetzt sehr, das ist sehr plastisch, bildhaft, aber das sind Therapieelemente, die von den Patienten selbst als sehr schwierig, sehr herausfordernd beschrieben werden, aber letztlich als, wenn sie sich mal drauf einlassen, hilfreich.
Was es für eine Familie bedeutet, einen Anorexie-Patienten in ihrer Mitte zu haben, das weiß Eckart Rüdiger aus vielen Gesprächen mit Angehörigen.
Also für die Umgebung sind die Anorexie-Patienten eine Tortur. Und auch wieder deshalb, weil die sich sozusagen rausziehen und das Zusammenleben, das Zusammenessen, das Zusammenmachen verweigern. Und in so einer gewissermaßen auch eitlen, überheblichen Geste. Und im Grunde sind die ein dauernder Schmerz. Also die sind der Dorn, der dauernd in der Familie piekst. Ne? Die Familie bemüht sich, die Menschen, also die anorektischen Menschen, wieder reinzuholen. Und die streifen das ab und sagen, ich lasse mich doch nicht da in eure Fressereien und in diese Sachen reinziehen. Was die Anorexie-Patienten selber uns Therapeuten sagen, ist, ich brauchte Menschen, die mich letztlich gezwungen haben, das zu machen.
Doch damit ist auch der Konflikt innerhalb der Familie programmiert.
Deswegen ist es die therapeutische Aufgabe, das zu verordnen. Und bei jungen Menschen, man sagt also, bis die erwachsen sind, müssen Familieninterventionen erfolgen. Man muss im Grunde genommen als Therapeut die Setzung machen und sagen, du machst das. Punkt. Keine Diskussion. Es wird gegessen. Und das entlastet dann die Eltern, weil nicht mehr die Eltern die Bösen sind, sondern die Eltern sind nur der Vollziehungsbeamte, der die therapeutisch-ärztlich verordneten Maßnahmen umsetzt. Und damit sind sie nicht mehr die Böse. Also ein bisschen natürlich schon, aber die Patienten können ja in den Therapiesitzungen auf die Therapeuten schimpfen, ist ja kein Problem, wenn sie es mal täten. Also sie tun es natürlich gar nicht, sondern es ist so ein sprödes Geleide und Gejammer und Gezacker. Aber so richtig, wenn ein Anorexie-Patient erstmal den Therapeuten richtig anschimpft, dann ist ja schon Leben in der Bude. Und das macht sich ja meistens am Essen fest. Sie müssen mal gucken, wie eine Anorexie-Patientin reagiert, wenn die Diätküche aus Versehen ein Böhnchen zu viel auf den Teller gelegt hat. Da kommt eine Leidenschaft auf. Dann rennt die zur Schwester. Hier, das stimmt nicht. Und das kann man sagen. Hey, da ist Leben. Aber natürlich an der falschen Stelle.
Das heißt, ohne Auseinandersetzungen geht es nicht. Sie sind sogar notwendig.
Aber man muss die Eltern massiv entlasten, indem man strukturierende Vorgaben macht, damit die wissen und einfach nur umsetzen und sagen, das ist vereinbart, hier ist der Plan, da steht es, ne? 300, 500 Gramm pro Woche zunehmen, Bewegungsrestriktionen, ne? Das muss alles therapeutisch verordnet werden und die Therapeuten sind dann die Schweine. Dafür werden sie bezahlt.
Die Magersucht, sagt Eckart Rüdiger, ist eine potenziell tödlich verlaufende Krankheit. 10% der Patienten sterben.
Das ist erschütternd. Die andere Seite ist, dass wenn die Anorexie-Patienten älter werden, das in vielen Fällen auch irgendwie ausläuft. Also es verliert an Dramatik und die arrangieren sich irgendwie. Das ist schon so, dass die selten wirklich geheilt sind. Die Patienten bleiben belastet. Die meisten lernen nicht mehr einfach normal essen. Also das, was ich als Idealbild beschrieben habe, sich wieder träumerisch in das Essen genießen zu versacken, was wir ja als Normalos gerne machen, das schaffen Anorexie-Patienten nicht. Die bleiben da immer wund. Aber die schaffen es, sich ein Stück weit ins Leben einzulassen, dann auch Familie zu haben, auch eine sexuelle Ebene auch wieder zu entdecken, das ist schon möglich. Aber es bleibt brüchig. Richtig entspannt werden die meisten nicht.
Therapien bringen viel, aber gesund, nicht geheilt, können die Patienten am besten werden, wenn sie Partner finden, die ihnen Leben zeigen und auch abverlangen.
Und dann kommen die Patienten aus dem Gröbsten raus. Also über Partnerschaften geht ganz, ganz viel. In denen die ein Stück das finden, was sie sicher zum Teil dann in der Kindheit vielleicht auch nicht so erlebt haben. Ne? Annahme, Wärme, ohne Leistung gemocht werden. Das ist das, was die Patienten sagen, was sie brauchen. Der hat mich genommen, so wie ich bin. Ich war nur Haut und Knochen und er hat gesagt, ich liebe dich trotzdem. Das sind die Sätze, die die Anorexie-Patienten sagen, die sie in Anführungsstrichen geheilt haben, wo sie gemerkt haben, da ist was, das trägt, auch wenn ich nichts tue, wenn ich nicht strampel, nicht leiste, nicht klug bin. Ich werde so genommen, wie ich bin.